Sie hören den Kurier.
Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass ich vom Amt der Staatssekretärin zurücktrete.
Nach 129 Tagen im Amt ist Ulrike Lunacek also als Staatssekretärin für Kunst und Kultur zurückgetreten. Sie ist damit die erste Politikerin in Corona-Zeiten, die das Handtuch wirft. Während etwa in Tirol, Stichwort Ischgl, alle Politiker weiter im Amt sind. Die Probleme in der Kunst- und Kulturszene bleiben freilich auch nach ihrem Rücktritt. Aber es gibt erstmals einen Silberstreif am Horizont. Heute hat der zuständige Minister, den Vizekanzler Werner Kogler ist formal für die Kultur zuständig, gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober die neuen Regeln für die Kultur vorgestellt. Die gute Nachricht? Ab Ende Mai könnten die ersten Kulturbetriebe wieder aufsperren. Wenig später folgen etwa Kinos. Welche weiteren Schritte genau vorgestellt wurden und wie es etwa mit den Salzburger Festspielen weitergeht, bespreche ich gleich mit unserem Kulturchef, Georg Leirer. Und wir haben uns auch in der Kulturszene selbst umgehört und mit dem Musikmanager Hannes Tschürz gesprochen. Der sieht noch lange nicht alle Probleme beseitigt. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier.
So, da gibt es bei uns in der Krone zack, 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 diese drei, vier Leute, die müssen
ja, drei, vier Leute müssen
die Abseite sein.
Okay, grüner, ja.
Der ist kurz aus.
Wie viel ist der?
Und wir holen gleich einmal fünf neue rein.
Ziemlich genau ein Jahr nach Ibiza präsentiert Heinz-Christian Strache, er selbst kürzt sich ja gern mit HC ab, seine neue Partei. Mit der will er bei der Wien-Wahl antreten. Das ist jetzt keine Überraschung, aber unter welchen Namen seine Partei antritt, das schon. Team Strache, die Allianz für Österreich. Das erinnert einen doch frappant an das Team Stronach. Und auch die Logos schauen sich sehr ähnlich. Doch warum sollten ihn die Wiener wählen? Es gibt doch schon seine Altpartei, die FPÖ, im Gemeinderat.
Das Programm, zu dem ich inhaltlich stehe, ist ja das Strache-Programm, das ich seit dem Jahr 2004 in Wien und österreichweit politisch sichergestellt habe. Das ist ja das Programm, wofür der HC Strache seit 2004 auch eingetreten ist und es auch sichergestellt hat. Und dass jetzt andere, ja, meinen, indem sie das Programm, das ich immer gelebt habe und sichergestellt habe, aufsetzen können, ja, das bleibt halt eine Kopie. Das Original bin ich, das wissen die Menschen.
Gut möglich, dass sie ebenfalls im Wien-Wahlkampf mitmischen wird. Aber wie, das ist noch offen.
Das ist die stärkste Frau, nämlich an meiner Seite, und die mich in allem auch unglaublich unterstützt. Und selbstverständlich ist und steht meine Frau auch hier an meiner Seite. Sie hat nur heute ausnahmsweise leider keine Zeit gehabt, aber haben Sie ein bisschen Geduld, denn sie ist ja letztlich auch die starke Frau und Persönlichkeit, die uns im Parlament vertritt.
Dazu passt auch der Tweet des Tages. Denn vielen ist aufgefallen, wie man die neue Partei abkürzen könnte. Stellvertretend Peter Flieger. Er schreibt: Wenn man die Liste Strache abkürzen will, kommt man auf das Team HC. Es bietet sich also auf dem Wahlzettel die Abkürzung THC an. Und das, da steht ja bekanntlich auch für etwas ganz anderes. Immer mehr EU-Länder öffnen ihre Grenzen, so auch Slowenien. Slowenien hat nach einem erheblichen Rückgang der Ansteckungszahlen die Corona-Pandemie für beendet erklärt und seine Grenzen für EU-Bürger geöffnet. Damit könnten wir mit dem Auto schon ans Meer fahren. Denn bisher musste man bei der Einreise nach Slowenien 7 Tage in Quarantäne. Allerdings, und jetzt kommt's, müsste man sich für eine Woche Urlaub in Slowenien unter Umständen 3 Wochen freinehmen. Denn wenn man nach Österreich zurück will, muss man 14 Tage in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Der darf allerdings nicht älter als 4 Tage sein. Die österreichische Regelung gilt noch bis Ende Mai. Mal sehen, wie es da weitergeht. Kommen wir aber zurück zur Kultur. Staatssekretärin Ulrike Lunacek ist also zurückgetreten und konnte daher die neuen Verordnungen nicht mehr verkünden. Das blieb ihren Parteifreunden Werner Kogler, vor allem aber Gesundheitsminister Rudolf Anschober vorbehalten. Doch wie sieht die Regelung für die Kunst- und Kulturschaffenden jetzt im Detail aus? Ich begrüße jetzt Kurier-Kulturchef Georg Leirer bei mir. Hallo Georg.
Hallo Elias.
Also, wir haben es gerade gehört, ab 29. Mai sind Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen für bis zu 100 Personen möglich, wenn die Sicherheitsabstände und Ähnliches eingehalten werden. Sind das Veranstaltungen also nur mit Sitzplätzen, oder?
Genau, da kriegst du einen Sitzplatz, auf dem solltest du dann auch bleiben. Mhm. Und beim Hinein und beim Hinausgehen wird man Masken tragen müssen.
Also die Masken werden uns nicht erspart bleiben. Aber wie sieht denn der weitere Fahrplan jetzt aus, den die Minister heute vorgestellt haben?
Das mit dem 29. Mai, das wusste man ja eigentlich schon. Neu und spannend ist, wie es wirklich weitergeht. Und zwar ab 1. Juli sind Veranstaltungen bis 250 Personen möglich. Mhm. Und die Kinos dürfen wieder aufsperren, was spannend wird. Weil die Kinos schon gesagt haben, dass sie ein Problem haben werden, weil sie keinen Stoff zum Zeigen haben werden. Und ab 1. August dann gibt es Veranstaltungen regulär bis 500 Personen und sogar, wenn man bestimmte Auflagen zusätzlich erfüllt, bis 1000 Personen.
Also das wären dann schon richtig große Veranstaltungen. Was bedeutet denn das für die Salzburger Festspiele?
Für die Salzburger Festspiele bedeutet das ein bisschen Luft zum Atmen. Die können jetzt überlegen, was sie schon angekündigt haben, oder schon angekündigt haben zu überlegen, nämlich eine Art Festspiel-Ersatzprogramm im August zu machen. Die feiern ja heuer 100-Jahr-Jubiläum und würden unbedingt gerne etwas machen. Und jetzt können sie zumindest von einem größeren Publikum zum Beispiel ein paar Jedermänner spielen oder das ein oder andere Konzert geben.
Wird da eigentlich unterschieden zwischen Indoor- und Outdoor-Veranstaltungen?
Nach dem, was Anschub und Kogler heute gesagt haben, nein.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Was bedeutet das für die großen Bundestheater und Opernhäuser, die ja auch wirklich größer sind und mehr als 1000 Leute aufnehmen können?
Für die bedeutet das vorerst mal nichts, weil die haben Sommerpause. Was das gute Signal für die war, dass sie ab 29. Mai proben können. Mhm. Weil, wenn du im September starten willst mit etwas, so dass der Virus zulässt, dann musst du unbedingt im Juni anfangen, das zu proben. Und das scheint möglich zu sein. Also es ist auch für die Bundestheater ein bisschen Hoffnung, obwohl der Gesundheitsminister ganz deutlich gesagt hat, die großen Häuser wie Staatsoper, Burgtheater, Volksoper, die werden auch im Herbst noch vor Fragen stehen, wie viele Leute man dort wirklich hineinlassen kann.
Minister Kogler hat ja heute einmal mehr von der Eigenverantwortung gesprochen. Aber wie soll die aussehen, wenn wir jetzt zum Beispiel uns Proben anschauen, aber vielleicht auch Dreharbeiten für neue Filme?
Die Eigenverantwortung wird sich darin besonders äußern, dass viele Kulturschaffende schon gesagt haben, bereit zu sein, dass sie sich zum Beispiel testen lassen und dann gemeinsam in eine Art Drehquarantäne gehen. Also wenn du einen Filmdreh hast, da arbeiten vielleicht 50 Leute mit. Wenn die alle getestet sind und dann vielleicht gemeinsam im Hotel wohnen und mit niemandem anderen in Kontakt kommen, dann könnte man viele Sachen ermöglichen, die vor wenigen Tagen oder Wochen vielleicht noch undenkbar gewesen wären.
Also das ist fast mehr als nur ein Silberstreif für viele Kunst- und Kulturschaffende. Wo bleibt es denn schwierig?
Ich finde auch, dass das Ausmaß der Lockerungen heute war erstaunlich. Es war aber auch natürlich ernüchternd und es ist leider ein Gefälle hin zur Populärkultur. Also der Gesundheitsminister hat ganz deutlich gesagt, bei Konzerten über 10.000 Leute, das sind natürlich Rockkonzerte, wie der Wiener Stadthalle, wie Festivals, wird es noch viele, viele Wochen und Monate sehr schwierig bleiben.
Und was bedeutet das auch für die ganzen Clubs und Tanzveranstaltungen, so, also die man so gemeinläufig halt kennt?
Ja, die waren der zweite Bereich, der leider mit wenig Zukunftsaussichten versehen wurden. Und das ist ein ziemliches Drama, weil gerade diese Clubs sehr wenige Rücklagen haben und da ganz viele, viele vor dem Ausstehen.
Ja, und es gibt ganz viele Junge, die eigentlich mal gern ausgehen würden und tanzen und die können dann, gut, stattdessen dann vielleicht in die Staatsoper gehen.
Genau, wenn sie das wollen.
Genau. Lieber Georg, vielen Dank für das Gespräch.
Lieber Elias, danke.
Große Konzerte werden also weiter schwierig sein. Doch was sagen die Menschen, die genau in dem Bereich arbeiten? Am Telefon begrüße ich jetzt Hannes Tschürz. Er ist Musikmanager und Geschäftsführer von Inc. Music. Herr Tschürz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Sehr gerne, hallo.
Herr Tschürz, heute ist Staatssekretärin Ulrike Lunacek zurückgetreten. War das der richtige Schritt?
Puh, wie der Kanzler gestern gesagt hat, eine höchstpersönliche Entscheidung. Ich halte persönlich nicht wahnsinnig viel davon, Dinge jetzt an einzelnen Köpfen festzuhalten. Die Situation ist so verworren und so schwierig, dass das jetzt nicht unbedingt alles ändert. Und Ulrike Lunacek ist am ersten an einer etwas ungeschickten Kommunikation gescheitert, aber aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt durch echte große Fehler aufgefallen. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, aber wohl im Kontext dessen, was alles passiert ist, unvermeidbar.
Wer sollte ihr denn nachfolgen? Weil es muss ja jemand sein, der relativ rasch auch eingearbeitet ist, oder?
Das vermute ich. Es wiederholt sich die Antwort von gerade ein bisschen, weil es im Wesentlichen jetzt wahrscheinlich nicht darum geht, welcher Kopf da dieses Amt begleitet, sondern tatsächlich darum, was da sachlich passiert. Und da hört man halt viel im Hintergrund, dass es eigentlich eine sehr, sehr starke Blockadepolitik seitens der ÖVP gegeben hat. Wenn die weitergeht, ist völlig irrelevant, wer auf dieser Position sitzt. Man hört, dass die Kommunikation mit der Branche teilweise schwierig ist, wenn es so viele individuelle, unterschiedliche Fälle gibt. Da hilft der eine Kopf möglicherweise auch nur bedingt. Also es ist eine Position, um die ich niemanden beneide.
Jetzt hat der Vizekanzler Werner Kogler heute die nächsten Schritte und auch Gesundheitsminister Anschober die nächsten Schritte bekannt gegeben. Ab 1. Juli etwa werden Veranstaltungen bis zu 250 Personen erlaubt und auch die Öffnung der Kinos. Glauben Sie, dass man bei all diesen Veranstaltungen dann den Mindestabstand einhalten wird können?
Naja, sicher eher als im kleinen Walsertal oder in Flugzeugen oder meinetwegen auch in Restaurants. Man versucht eben jetzt sehr gezielt Öffnungen vorzunehmen. Ich finde das grundsätzlich den richtigen und klugen Schritt. Es sind halt alles ein bisschen seltsame und fahle Kompromisse und trotzdem wird es kaum Lösungen geben, die wahnsinnig viel richtiger gestaltet werden können. Das ist ein bisschen das Drama an dem Ganzen, weil jetzt solche Veranstaltungen, die einen ad hoc einfallen, die jetzt unter diesen Bedingungen möglich sind, extrem schwierig überhaupt durchführbar sind, geschweige denn rentabel durchführbar zu machen sind. Das wird noch sehr herausfordernd, aber es ist zumindest jetzt einmal ein Symbol oder Signal, dass man nicht alles per se komplett verbietet und abdreht, sondern zumindest versucht, etwas möglich zu machen.
Sie haben ja auch heute geschrieben, dass das auch eine Regelung ist, die vielleicht den Salzburger Festspielen entgegenkommt. Aber wie ist das mit Popkonzerten zum Beispiel? Ist das möglich, dass man die auf Sitzplätzen stattfinden lässt? Es gab ja bereits zum Beispiel ein Bob Dylan-Konzert in der Stadthalle, wo man gesessen ist.
Natürlich, also auch Pop findet teilweise vor Sitzplätzen statt. Typischerweise ist jetzt die normale Pop-Rock-Konzertsituation eine andere. Ich weiß nicht, ob und in welcher Form und wie stark man sich insbesondere im Sommer auf das einlassen will und wie streng diese Regeln dann wirklich sind. Ich habe mit sehr vielen Veranstaltern in den letzten Wochen gesprochen und da gibt es schon welche, die sehr hartnäckig davon ausgegangen sind oder daran geglaubt haben, dass sie etwas heuer im Sommer machen könnten und die jetzt unter diesem Deckmantel dieser neuen Regelungen möglicherweise tatsächlich mit kreativen Vorschlägen daherkommen können, mit Lösungen, die auch einen Charme haben können. Mir fällt jetzt spontan eine Idee ein, sowasartiges wie Picknickkonzerte zu machen. Das hätte einen gewissen Charme. Man darf sich dann aber eben nicht erwarten, dass das ein klassisches Rockkonzert mit Mitsingen und Mitschreien und Headbangen ist. Das ist einerseits sicher beschränkt auf ein bestimmtes Musiker oder auf bestimmte musikalische Genres. Lässt sicher nicht alles in der Stimmung zu, die man normalerweise gewohnt ist, aber wie vorher schon gesagt, es macht zumindest ein bisschen etwas möglich. Man darf nur nicht erwarten, dass damit wieder alles gut wird, weil es ist eher das Gegenteil, weil diese Konzerte sehr, sehr unrentabel sein werden wahrscheinlich. Es ist eher Symbolpolitik und die ist im Rahmen der Umstände durchaus willkommen.
Das wollte ich Sie nämlich gleich fragen. Sind solche Konzerte überhaupt rentabel, beziehungsweise welche Größe müssen die haben, dass man sie wirklich kostendeckend oder mit einem kleinen Gewinn überhaupt abhalten kann?
Ich möchte ganz kurz den großen Bogen spannen. Es ist schon so, dass zu unter Anführungsstrichen normalen Zeiten sehr, sehr hart kalkuliert wird, insbesondere in der Musikwirtschaft oder im Pop-Rock-Kulturbereich, Jazz. Da grundsätzlich schon alle sehr, sehr weit gehen in wie wenig Geld verlange ich für meine Leistung, für meine Halle etc. Der Druck ist da ganz enorm gewesen und das jetzt verschärft diese Situation nur noch mehr. Und da brauche ich gar nicht zu rechnen. Es wird sich nicht leicht rentabel machen lassen. Das heißt, die Leute müssen entweder noch mehr Verzicht üben oder sind in der guten Position, dass sie möglicherweise ein ohnehin durchfinanziertes Haus beispielsweise haben, dass sie jetzt auf dieses Modell anpassen können, damit wenigstens etwas passiert. Eben, Salzburger Festspiele, es ist vielleicht besser, wenn jetzt irgendwas stattfindet für weniger Leute, als das komplett ausfallen zu lassen. Für einen privatwirtschaftlichen Veranstalter geht sich das nicht aus.
Ein Punkt ist ja immer auch die Gastronomie. An und für sich verdient man ja sehr viel bei Konzerten auch mit der Gastronomie, mit der Versorgung. Wenn das nicht möglich ist, dann ist es wahrscheinlich komplett unrentabel. Und umgekehrt ist die Frage, wie soll sich denn das ausgehen?
Naja, ich glaube, jedwede Veranstaltung komplett ohne Gastronomie ist denk unmöglich. Das habe ich jetzt ein bisschen vermisst in der Ankündigung bei der Pressekonferenz, dass dafür eine Lösung geschaffen wird oder ein Vorschlag, wie das abgehandelt werden soll mit Abstand und so weiter. Da wird es auch sehr originelle Lösungen brauchen, um das einigermaßen sinnvoll abwickeln zu können. Aber natürlich wird es auch da nicht so sein, dass jetzt ansatzweise normaler gastronomischer Umsatz zu leisten ist, weil eben vor, nach, zwischen den Konzerten ein Bier an der Bar getrunken wird oder ein Kaffee. Und das fällt jetzt schon angesichts der Abstandsregeln so ein bisschen ins Wasser. Aber irgendwo werden die Leute bei mehrstündiger Anwesenheit wahrscheinlich trotzdem trinken wollen. Also es ist trotzdem so ein bisschen unbekanntes Land, auf das man sich da einlässt. Teil einer Kalkulation muss es in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich sein, aber es ist pures Spekulieren, was da dabei rauskommen kann.
Interessant.
Nicht das Übliche.
Ja. Interessant ist ja, dass auch viele Experten sagen, dass die Ansteckungsgefahr im Freien viel geringer ist als in geschlossenen Räumen. Ich habe hier heute keinen Unterschied gehört. Wäre da für Sie das ein Unterschied, ob das jetzt im Freien stattfindet oder in einem geschlossenen, in einer großen Konzerthalle?
Das hat mich auch etwas überrascht, dass das offenbar nicht vorgekommen ist. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige war, der das so verstanden und so gehört hat. In letzter Konsequenz wird es wohl einen Unterschied machen, aber ich denke, dass man sich ja hauptsächlich jetzt auf Sommer, Open Air ein bisschen bezogen hat, wo es natürlich ein wenig leichter scheint aufs Erste. Andererseits kann ich jetzt nicht bunt auf jeder Wiese einfach ein Konzert hinstellen, weil da stehen andere behördliche Probleme vor der Haustür und andere Interessen und so weiter. Ich hoffe inständig, dass man sich da jetzt ein bisschen kulanter und flexibler zeigt und vielleicht Dinge möglich wären, die vor einem Jahr möglicherweise noch ausgeschlossen gewesen wären. Und umgekehrt ein Weg gefunden wird, wie all diese Interessen trotzdem bedient werden. Aber normalerweise ist es beispielsweise sehr, sehr schwierig, sagen wir es mal im Prater oder im Augarten in Wien, Konzerte abzuhalten, aus vielen, vielen Gründen. Wenn jetzt das Ganze auf Freiluftveranstaltungen bezogen wird, dann müssten solche Dinge, vielleicht nicht genau diese, aber solche Ideen mit etwas offeneren Armen empfangen werden, wenn man wirklich etwas tun will. Und in den Konzerthallen ist man halt vor allem im Platz ohnehin schon limitiert und da ist diese Rentabilitätsfrage eine umso größere. Ich nehme jetzt einmal so Häuser wie das WUK oder die Arena oder sowas her. Wenn ich diese Plätze, die üblicherweise für so 700 bis 1000 Menschen geschaffen sind, reduziere auf 150, 200, 250 Leuten, dann kann dieser Raum nicht rentabel funktionieren. Das geht einfach nicht.
Der Kabarettist Lukas Resetaritz hat ja mit einem vielbeachteten Video für Aufsehen gesorgt, wo er auch das Ganze ein bisschen ins Rollen noch mehr gebracht hat. Er hat gesagt, dass die Kunst- und Kulturszene auch immer sehr brav gewesen sei, vielleicht auch zu lange. Teilen Sie das, dass man als Kunst- und Kulturszene zu lange sozusagen brav gewesen ist und sich wenig in den Vordergrund gespielt hat im Vergleich jetzt zu anderen Branchen?
Ja und nein. Also ich verstehe grundsätzlich den Zorn und die Verzweiflung, die Art und Weise, dass das jetzt dazu geführt hat, dass ein unter Anführungszeichen ein menschliches Opfer gebracht worden ist, finde ich ein bisschen schade, weil halt irgendwer den Sündenbock spielen muss scheinbar. Aber wie gesagt, es löst keines der vorhandenen Probleme und von wegen brav sein. Ich habe umgekehrt eigentlich sehr viele Kulturschaffende als sehr konstruktive und kreative Kritiker jetzt in dieser Phase auch erlebt, die sich sehr schnell Gedanken machen, wie kann man sich anpassen, Stichwort Balkonkonzerte, Streamingkonzerte etc. Es kommt halt niemand auf wirklich eine sinnvolle Idee, mit der man ansatzweise dieses finanzielle Loch decken kann. Und deswegen hat sich diese Verzweiflung dann irgendwann auch in Zorn umgewandelt und sich so entladen. Brav sein ist ein bisschen der falsche Ausdruck für das Ganze und ich möchte das Ganze auch nicht so obrigkeitshörig sehen und gestalten, dass ich jetzt sage, ich muss zuerst brav sein, dann kriege ich ja Belohnung. Aber man merkt schon, gerade in dem aktuellen Diskurs, allgemein nicht nur auf die Kultur bezogen, dass diejenigen belohnt werden, die am lautesten schreien. Und das ist halt leider, wie Politik in diesem Land funktioniert. Und auch wie insbesondere die Partei, die seit über 30 Jahren in der Regierung ist, auch reagiert. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, man übersieht sehr, sehr stark, was Kultur insgesamt ist, wofür Kultur insgesamt da ist. Mir geht sehr, sehr stark das Verständnis der Politik insgesamt ab, quer durch alle Parteien, wie Kultur funktioniert, was Kultur alles tut. Und das ist viel eher das Problem, dass die Kultur möglicherweise verabsäumt hat, ihren Begriff so zu definieren, dass das verstanden wird. Weil ein Kinderbuch, ein Bild, eine Zeichnung, eine Theaterkarte, ein Hörspiel, ein Musikabo, einen Film, das sind Dinge, die jeder zu Hause hat, jeder ab und an konsumiert. Und wenn wer Kultur hört, dann denkt man in erster Linie dann offensichtlich gleich immer an die Staatsoper und an die Salzburger Festspiele. Aber das ist eben auch nur ein kleiner Bruchteil dessen, wem Kultur aller nützt, zugutekommt, für wen die Kultur aller da ist. Und offensichtlich haben wir verabsäumt, das nachhaltig und gut genug zu erklären.
Jetzt gibt es sehr viele Künstler oder Kunstschaffende oder auch in dem ganzen Kunstbetrieb, die wirklich nicht wissen, wie sie die nächsten Monate die Miete auch zahlen sollen. Braucht es da jetzt eine Soforthilfe bzw. mehr Hilfe genau für diesen Sektor? Also mehr Geld?
Es braucht sehr schnell sehr viel Geld und das klingt natürlich immer ein bisschen weinerlich, aber das ist auch wiederum genau das, was ich gerade eben meinte. Man kann das gar nicht drastisch genug ausdrücken. Künstlerinnen und Künstler und auch ihr unmittelbares Umfeld. Das war in den letzten Jahren schon das gelebte Prekariat, schon sehr, sehr lange. Das sprichwörtliche Leben von der Hand in den Mund. Und jetzt gibt es null Einnahmen. Und das ist gut und schön, wenn dann der Härtefallfonds auf Fixkosten oder sowas zugeht. Nur das ist das geringste Problem dieser Menschen, weil einfach sehr, sehr viel von den aktuellen Einnahmen immer abhängt. Nicht von den Kosten, sondern tatsächlich von den Einnahmen. Und die gibt es jetzt ganz einfach nicht und es ist trotzdem, auch wenn es jetzt Konzerte bis 250 Leute etc. gibt, auch das wird im besten Fall ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Und wir reden da von einer riesengroßen Kette an Leuten und eben nicht nur den Musikerinnen und Musikern, sondern das betrifft de facto dann die komplette umliegende Industrie. Agenturen, Tontechniker, Busfahrer, Verleih, Gastronomen, das hängt ja alles direkt an diesen Veranstaltungen dran und das sind ja mehrere Prozent des BIPs insgesamt und das wird auch sehr gerne übersehen in dem Ganzen.
Also da braucht es mehr als nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Herr Schürz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben. Ich stehe hier vor dem Schloss Belvedere in Wien. Heute, vor 65 Jahren, hat sich hier ein ganz besonderes Ereignis zugetragen. Hier wurde der Staatsvertrag unterzeichnet, der Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreichs.
Der Staatsvertrag bedeutete damals den Aufbruch in eine bessere Zeit, in eine Demokratie und vor allem in Freiheit. Zuletzt ist von der Demokratie aber viel verlangt worden. Gesetze, die bis vor kurzem undenkbar waren, bestimmen heute unser Leben. Aber der Schutz der Verletzlichsten in unserer Gesellschaft ist in der Krise weitgehend gelungen.
Und denken wir in Dankbarkeit an die Menschen, die das Fundament errichtet haben, auf dem unsere Republik und wir heute stehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Zum Abschluss noch ein Hinweis auf morgen. Meine Chefredakteurin Martina Salomon hat Siemens Österreich-Chef Wolfgang Heson interviewt und unter anderem auch gefragt, wie seine Firma bisher durch die Krise gekommen ist, wie groß der Schaden wäre, wenn es die Auer nicht weitergeben würde und wie Siemens seine Mitarbeiter vor Corona schützt. Das ganze Interview hört ihr am Samstag in einer Kurier Daily Spezialausgabe. Das war's für heute von mir, einen schönen Abend noch. Wenn ihr Anregungen oder Fragen zu diesem Podcast habt, dann meldet uns doch unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bitte abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Bis morgen, bleibt gesund, Elias Nadmesnik, over and out.